die Geschichte für dich.
Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Buch Gefahr auf der weiten Ebene von Heidi Ulrich. Lieber Hörer am Radio, du darfst gespannt sein, wie das Buch langsam dem Ende näher kommt und wie sich alle möglichen Fragen aufklären oder vielleicht ganz anders ausgehen, als du gedacht hast. Ich bin Bettina Koop und ich wünsche eine interessante halbe Stunde Geschichtenzeit.
Zusammenfassung von der letzten Folge.
Der Wagentreck ist im letzten Fort angelangt und jetzt heißt es endgültig Abschied nehmen. Ob sie sich jemals wiedersehen? Anna Wagner findet ihren Peter nicht im Fort, aber eine Wegbeschreibung zu ihrer Farm. Sie wird sich alleine mit ihren Kindern auf den Weg machen. Die Petersens und die Fischers schließen sich mit anderen zusammen und wollen nach Montana. Casey Stewart wird von einem Ehepaar White abgeholt und soll mit nach Poplar Creek. Davy Smith und Nate Henderson und Ben reisen wieder gen Osten. Ob jeder den Ort findet, den er sich erträumt hat?
Und weiter geht's mit der Geschichte.
Der Planwagen rumpelte auf das Haus zu. Das Gras rings um das kleine Gehöft hätte dringend gemäht werden müssen, stellte Anna fest. Sie brachte die Pferde zum Stehen, blieb auf dem Kutschbock sitzen und schaute sich um. Ein Wohnhaus und schräg dahinter eine Art Stahl oder Scheune, ebenfalls aus Grassoden erbaut. Ein Ackerfeld, das bearbeitet worden war und auf dem Weizen wuchs. Ansonsten gab es nur sanfte Hügel mit Präriegras bedeckt und darüber einen wolkenlos blauen Himmel. »Peter? Peter, bist du hier?« Anna bekam keine Antwort. Henry stellte sich hinter sie und schaute mit großen Augen auf das Haus. »Ist das Papas Haus?« fragte er. »Ja, Schatz, das ist es.« Anna stellte die Bremse fest und stieg mit steifen Beinen vom Wagen hinunter. Sie hob Henry hinunter, nahm ihn an die Hand und näherte sich langsam dem Haus. »Peter! Ich bin es, Anna!« Keine Antwort. Die hölzerne Haustür ließ sich leicht öffnen. Im Haus war es dämmerig, da es nur ein winziges, einziges Fenster gab. Die Luft war angenehm kühl. Eine Fliege surrte durch den Türspalt ins Freie. Es gab ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und ein Regal mit Blechkanistern, in denen Peter seine Lebensmittelvorräte verstaut hatte. In einer Ecke stand ein Ofen, in einer anderen lagen Holz und Werkzeuge auf dem Boden. Peters Stiefel standen vor dem Bett. Ihr Anblick versetzte ihr einen Stich. »Es ergibt keinen Sinn. Wo in aller Welt ist er ohne Stiefel hingegangen?« Auf dem Tisch lag eine Bibel. Anna trat näher und strich über den schwarzen Ledereinband und die goldenen Buchstaben darauf. Familie Peter und Anna Wagner. Ein Schluchzen stieg in ihrer Kehle auf, aber sie presste eine Hand vor den Mund und unterdrückte es. Sie durfte sich jetzt nicht gehen lassen. Henry sollte keine Angst bekommen. Lottie muss ins Haus gebracht werden und die Pferde brauchten Wasser und Futter. Sie musste sich zusammenreißen. »Wo ist Papa? Immer ist er nicht da.« Henrys Stimme klang enttäuscht und Anna streichelte ihm über das Haar. Dann trat sie nach draußen. Sie führte das Gespann hinter das Haus, sodass der Planwagen dicht neben der Scheune zum Stehen kam. Sie schirrte Jessie und Lady Jane aus und führte sie in den Stall. Es gab 4 Boxen darin. Alle waren mit je einer Futterkrippe und einem Wassertrog ausgestattet. Sie gabelte Stroh in 2 der Boxen, führte die Pferde hinein und band sie fest. In einer Kiste fand sie Futter und als sie nach draußen ging, hörte sie hinter der Scheune einen Bach plätschern. Sie schöpfte Wasser mit einem Eimer und schüttete es in die Wassertröge. Dann verschloss sie die Stahltür und weckte Lotti auf. Mit beiden Kindern betrat sie das Haus, das ihr aus irgendeinem Grund schon etwas vertraut vorkam. »Wo ist Papa denn?«, fragte Henry wieder. Anna schluckte. »Ich weiß es nicht. Er ist nicht hier, aber er wird kommen, ganz bestimmt wird er das.« Der Rest des Tages dehnte sich endlos hin. Anna kochte eine einfache Mahlzeit, stillte die kleine Lotti und spielte anschließend mit beiden Kindern auf einem Flickenteppich, den sie aus dem Planwagen holte und auf dem Fußboden des Hauses ausbreitete. Ständig glaubte sie Peters Schritte oder sein vertrautes Pfeifen zu hören. Aber es war bloß ihre Fantasie, die ihr einen Streich spielte. Als die Kinder müde wurden, legte sie sie auf das breite Bett und deckte sie zu. »Betest du heute nicht, Mama?« »Am liebsten nicht. Ich weiß nicht, was ich beten soll. Ich bin so enttäuscht und müde und verzweifelt.« Anna zwang sich zu einem Lächeln und sprach das Abendgebet mit Henry. Beide Kinder schliefen schnell ein, wofür sie dankbar war. Sie setzte sich auf den Stuhl am Tisch, zündete eine Kerze an und strich mit einem Finger über die goldenen Buchstaben auf der Bibel. Familie Peter und Anna Wagner. Und wieder stieg ein Schluchzen in ihrer Kehle auf. Dieses Mal unterdrückte sie es nicht. Sie legte beide Arme auf den Tisch, verbarg ihr Gesicht darin und weinte hemmungslos. Am nächsten Morgen. Jemand klopfte laut an die Tür. Anna fuhr aus dem Schlaf hoch. War das endlich Peter? »Hallo, ist jemand zu Hause?« Nein, er war es nicht. Die Stimme klang vollkommen fremd. Außerdem würde er wohl kaum an seine eigene Haustür klopfen. »Einen Moment, ich komme!« Sie strich ihr Kleid und ihre Haare notdürftig glatt. Als sie die Tür öffnete, stand ein bärtiger Mann vor ihr. »Tag, Ma'am«, sagte er, tippte sich an die Hutkrempe und bemühte sich, bei ihrem Anblick nicht allzu überrascht zu wirken. »Guten Tag«, grüßte sie. Der Mann nahm seinen Hut ab. »Ehrlich gesagt, Ma'am, ich hatte gedacht, Peter wäre endlich nach Hause gekommen. Hab gestern Rauch aus dem Schornstein aufsteigen sehen und da dachte ich, er wäre vielleicht wieder da.« Er nahm den Hut ab und kratzte sich am Kopf. »Aber offensichtlich habe ich mich geirrt.« »Ich bin seine Frau, Anna Wagner«, stellte Anna sich vor. »Ich bin gestern mit den Kindern hier angekommen und...« »Nein, Peter ist nicht hier.« »Er ist schon länger fort, sagen Sie?« Der Mann nickte. »Ungefähr 2 Monate sind es jetzt her. Ich wohne 3 Meilen von hier, dort hinter den Hügeln.« Er deutete mit dem Kopf in Richtung Norden. »Kam damals zufällig vorbei und hörte die Ochsen im Stall. Sie brüllten vor Hunger und von ihrem Mann war keine Spur zu sehen. Hab sie gefüttert und als er nicht auftauchte, habe ich sie mit zu mir genommen.« »Das war sehr nett von Ihnen, Mr. Davies, Walter Davies«, stellte er sich vor. »Peter und ich sind fast gleichzeitig hier angekommen im letzten Jahr. Er hat ständig von Ihnen gesprochen, wenn wir uns gesehen haben.« »Und haben Sie eine Ahnung, was passiert sein könnte?« »Seine Stiefel standen noch im Haus. Das hat mich stutzig gemacht. Ich fürchte, er ist von Indianern überfallen worden. Sowas kommt ab und zu vor. Leider.« Anna schluckte. »Sie glauben, Sie haben ihn mitgenommen?« »Könnte sein.« Wieder kratzte er sich am Kopf. »Ich hab die Ochsen dabei, Ma'am. Kann ich sie in den Stall führen?« »Ja, sicher.« Sie warf einen Blick auf Henry und Lotti, aber beide schliefen noch. »Ich gehe mit ihnen.« »Indianer? Peter wurde wahrscheinlich von Indianern entführt? Was soll ich jetzt machen, Herr? Was ist, wenn er überhaupt nicht mehr lebt?« Ihr Kopf fühlte sich plötzlich ganz leer an. »Mrs. Wagner, geht es Ihnen gut? Sie sind ganz blass.« »Doch, ja, mir geht es gut. Es ist nur, muss ein mächtiger Schock für sie gewesen sein, ihn nicht im Fort zu treffen und dann ein leeres Haus vorzufinden. Das kann man so sagen. Anna holte tief Luft und öffnete die Stalltür. Ich kümmere mich um die Ochsen und die Pferde. Gehen Sie ruhig rein zu Ihren Kleinen. Danke. Anna ließ den Mann allein und ging zurück ins Haus. Lotti begann zu weinen und Anna hob sie hoch, um sie zu wickeln und zu stillen. Als sie damit fertig war, klopfte es wieder. Die Stahlarbeit ist erledigt, die Tiere sind versorgt, ich gehe dann mal wieder, Ma'am. Vielen Dank, Mr. Davies, ich bin Ihnen wirklich dankbar. Wenn Sie wollen, dann sage ich meiner Frau Bescheid, dass sie Sie besuchen kommt. Maggie würde sich bestimmt freuen, mal wieder mit einer Frau zu plaudern. Oh, das wäre schön. Ja, das wäre es, wirklich. Anna schaffte ein Lächeln. Walter Davies nickte ihr zu und ging zu seinem Pferd. Ich wünsche Ihnen, dass er zurückkommt. Ist ein guter Nachbar, Ihr Mann. Wiedersehen, Mrs. Wagner. Wiedersehen, Mr. Davies. Anna schloss die Tür und lehnte sich mit dem Rücken daran. Ich habe Nachbarn. Ich bin nicht komplett alleine hier draußen. Das ist eine Erleichterung. Aber was ist mit Peter? Was haben die Indianer mit ihm gemacht? Laura und Lydienne standen im rosa-goldenen Schimmer der Morgensonne auf der Prärie und winkten dem Treck hinterher, der Hester Sue und ihre Familie noch weiter in den Westen nach Oregon bringen sollte. Als die Staubwolke kaum noch zu erkennen war, sagte Laura, »Komm, Lidi, wir brechen auch gleich auf. Pa wartet bestimmt schon auf uns.« Lidi nickte, »Ist gut, ich komme gleich.« Laura wartete einen Moment, zuckte dann mit den Schultern und ließ ihre Schwester alleine. Lidi winkte den Planwagen immer noch nach und schien sich gar nicht losreißen zu können. »Heulst du schon wieder? Du hattest doch schon jede Menge Abschiedsschmerz.« »Verschwinde, Luke«, erwiderte Lydienne, ohne sich zu ihm umzudrehen. »Hester Sue und ich sehen uns wahrscheinlich nie wieder. Da wird man ja wohl traurig sein dürfen.« »Ja, schon, aber jetzt könntest du damit aufhören. Du hast ja schließlich noch Laura und Namida ist auch noch da.« Lydienne fuhr sich mit dem Handrücken über die Wange. »Stimmt. Die beiden werden mir helfen, das Leben mit einem gewissen Luke Petersen auszuhalten.« Luke grinste, schob beide Hände in die Hosentaschen und schlenderte neben Lydienne her zu ihrem Lagerplatz am nördlichen Rand des Forts. »Freust du dich auf Montana?« fragte er. »Ich weiß nicht. Es soll schön sein«, sagt Pa. »Die Berge sind nicht weit weg und dort gibt es auch Bäume, nicht nur Gras, aber der Fluss, an dem unser Land liegt, heißt Tomahawk Creek. Das klingt irgendwie unheimlich, finde ich. Vielleicht sind da Indianer, die gegen uns kämpfen wollen.« »Ich finde, Tomahawk Creek klingt spannend«, sagte Luke und kickte im Gehen ein Steinchen vor sich her. »Und das Land ist ja eingeteilt in Gebiete für die Indianer und Gebiete für Siedler. Da muss es ja keine Kämpfe geben.« »Ich habe trotzdem ein bisschen Angst.« Lydienne biss sich auf die Lippe und wünschte, sie hätte es nicht gesagt. Luke würde sich bestimmt wieder über sie lustig machen. Zu ihrer Überraschung tat er es jedoch nicht. »Wenn du Angst hast, dann kannst du doch beten«, sagte er. »Ich mache es jetzt auch. Wenn ich Johnny vermisse, dann sage ich es dem Herrn Jesus und dann geht's mir besser.« Lydienne lächelte. »Das werde ich machen«, sagte sie. »Und ich bete dafür, dass ich später Lehrerin werden kann, obwohl es da, wo wir hingehen, keine Schule gibt. Weißt du eigentlich schon, was du später machen willst?« Sie schaute Luke fragend an. »Irgendwas mit Pferden«, antwortete er. »Und ich will den Indianern helfen, damit niemand gemein zu ihnen ist, so wie die Jungen, die Yuma geärgert haben.« Zu Beginn der Treckreise hatte Lydienne geglaubt, dass Luke keine Ziele im Leben habe. Jetzt stellte sie fest, dass er sehr wohl wusste, was er später tun wollte. Das schaffst du bestimmt, sagte sie zuversichtlich. Sie blieb stehen und warf einen Blick auf die Gebäude vom Fort und auf die Zelte der Trapper und Indianer. Dahinter erstreckten sich die Great Plains, die endlosen, großen Ebenen, die sie durchquert hatten. Sie ließ ihren Blick über das wesentlich kleinere Camp schweifen, zu dem jetzt auch die drei Planwagen ihrer Familie gehörten. Pa und Gus spannen schon die Pferde an, sagte sie, wir sollten uns beeilen. Sie gingen schneller und erreichten schon bald das Lager. Ich würde aber nicht nur den Indianern helfen, sagte Luke, der offensichtlich in seinen Gedanken noch bei Lydians Frage war. Wenn du da oben am Tomahawk Creek wirklich mal Angst hast, dann würde ich auch dir helfen. Er schaute Lydie von der Seite an und jetzt stahl sich das übermütige Funkeln, das so typisch für ihn war, in seine Augen. Könnte ja passieren, dass Miss Silberstern jemanden braucht, der sie vor wilden Bären oder einer Horde Kojoten beschützt. Von denen soll es in Montana ja nur so wimmeln. Lady Anne warf ihm einen erschrockenen, dann, als sie bemerkte, dass er sie hereingelegt hatte, einen finsteren Blick zu. »Du bist und bleibst unmöglich, Luke«, schimpfte sie. »Ach ja, wie kommst du denn darauf?« Luke grinste, kickte das Steinchen in ihre Richtung und rannte zum Planwagen seines Vaters hinüber. Laura erwartete ihre Schwester schon. »Ich bin so aufgeregt, Lady. Stell dir vor, dadurch, dass Iuma und Namida bei uns sind, können wir einen kürzeren Weg rauf nach Montana nehmen. Pa hat es mir gerade erzählt. Iuma sagt, sein Stamm ist mit den Indianern nördlich vom Fort befreundet. Und sie werden uns passieren lassen, wenn sie sehen, dass die beiden Kinder von Häuptling Treibende Wolke mit von der Partie sind. Dann kommen wir zwar nicht am Independence Rock vorbei, wie ich es mir gewünscht habe, aber dafür sind wir früher auf unserem eigenen Stück Land. Sie machte eine Pause, um Luft zu holen und fuhr fort. Wir werden an den Bärenzahnbergen vorbeiziehen und den Bighorn Mountains. Die Namen klingen alle so abenteuerlich, findest du nicht? Wenn man bedenkt, dass unsere Freundinnen in Iowa jetzt Mathematik und lauter so langweiliges Zeug lernen? Laura klatschte vor Begeisterung in die Hände. Ha, Lydie, ich freue mich so auf Montana. Lydie schluckte. Bärenzahnberge? Bighorn Mountains? Tomahawk Creek? Was hatte Luke vorhin zu ihr gesagt? Du kannst doch beten. Und wenn du wirklich mal Angst hast, dann helfe ich dir auch. Und wie hieß es in dem Wiegenlied, das Anna so oft für ihre Kinder sang? Kennt auch dich und hat dich lieb? Sie schob eine blonde Haarsträhne unter ihre Sonnenhaube und lächelte zaghaft. Ich freue mich auch, wenigstens ein bisschen. Wir müssen ja nicht alleine in den Norden reisen. Der Herr Jesus ist bei uns und die anderen, die mit uns fahren, auch. Ja, genau, pflichtete Laura ihr bei. Deshalb habe ich auch keine Angst. Und dann ist ja im Moment auch weit und breit kein Bandenchef oder Schmuckdieb zu sehen, der uns gefährlich werden könnte. Beide Mädchen mussten lachen. Lydian sagte, ich werde mich schon mit unserer neuen Heimat anfreunden, solange mich die Bären in Ruhe lassen, ich nicht von Kojoten umzingelt werde und mir niemand ein Tomahawk entgegenschleudert, ist Montana für mich in Ordnung. Mach nicht so ein langes Gesicht, Ginger. Abschied nehmen gehört im Leben nun mal dazu. Nate stand im Stahl des Forts in Gingers Box und streichelte über ihre Blässe. Dass der Abschied von seiner Stute ihm so schwer fallen würde, hätte er nicht gedacht. Aber es gab leider keine Möglichkeit, sie nach Minnesota auf die Ranch seines Onkels zu nehmen. Nach dem wochenlangen, anstrengenden Ritt durch die Prärie war sie nicht kräftig genug, um als Zugpferd zu dienen und sie an die Überlandkutsche anzubinden, damit sie hinterher traben konnte, war ihm leider nicht erlaubt worden. »Wo kämen wir denn dahin?« hatte der Kutscher mit zusammengezogenen Brauen gesagt. Wenn das jeder machen würde, dann hätte ich bald einen Kometenschweif von Pferden hinter mir. Ned war also nichts anderes übrig geblieben, als sich nach einem Käufer für sie umzusehen. Es gab mehrere, die sie gerne nehmen wollten. Aber Ned war wählerisch und hatte bisher keinen gefunden, dem er Ginger beruhigt überlassen hätte. Er streichelte ihr sanft über das Maul. »Ich werde dich vermissen, Mädchen.« »Stellen Sie sich nicht so an, Henderson. Es ist nur ein Pferd, das Sie zurücklassen.« Die Stimme des Offiziers Myers unterbrach seine Zwiesprache mit der Stute und Ned runzelte die Stirn. »Ginger ist für mich nicht irgendein Pferd, Sir«, erwiderte er und wandte sich zu seinem früheren Vorgesetzten um. »Ich habe sie auf der Farm meines Bruders selber zugeritten. Sie braucht einen Besitzer, der sie versteht.« »Sie haben sie viel zu sehr verhätschelt, wenn Sie mich fragen.« Der Offizier kam die Stahlgasse entlang und blieb neben Ned stehen. Das Sonnenlicht, das durch ein Fenster fiel, brachte die blank polierten goldenen Abzeichen auf seiner dunkelblauen Uniform zum Glitzern. Er stemmte beide Arme in die Hüften und sagte, »Ich bin allerdings nicht hier, um mit Ihnen über Ihr Pferd zu reden, sondern um Sie zu fragen, was genau die Indianer mit Ihnen angestellt haben, als Sie und Ben Stuart von Wilder Büffels Leute mitgenommen wurden. Schließlich hat man mich als Berater in Indianerfragen herbestellt und da muss ich ja etwas zu berichten haben.« Ginger schnaubte und dieses Mal war es der Oberst, der sie überraschend sanft streichelte. »Sie haben nicht viel erzählt, Henderson. Deshalb wüsste ich gerne, was wirklich im Indianerlager los war. Wie wurden Sie behandelt?« »Durchaus zivilisiert«, erwiderte Ned mit deutlicher Zurückhaltung in der Stimme. »Was genau meinen Sie damit? Nehmen Sie die Burschen ja nicht in Schutz. Zuzutrauen wäre es Ihnen. Ich will die Wahrheit wissen.« »Etwas anderes würde ich Ihnen auch nicht erzählen, Sir. Aber wenn Sie es genau wissen wollen. Uns wurde klargemacht, dass wir eine Schandtat begangen hatten, indem wir einen geweihten Ort der Osa-Indianer betreten hatten. Man riss uns die Hemden vom Körper und band uns mit dem Gesicht nach unten an je 4 Holzpflöcken, die in der Erde steckten, fest. Dann begann Wilder Büffel, mich mit einem Lederriemen auf den Rücken zu schlagen.« Ned schaute den Offizier voll an und fügte hinzu. »Diese Art der Bestrafung war mir nicht fremd, Sir. Sie werden mir zustimmen, wenn ich Ihnen sage, dass sie im Bürgerkrieg ebenfalls zur Anwendung kam.« Der Gesichtsausdruck des Offiziers verdunkelte sich. »Sie haben es sich selbst zuzuschreiben, dass Sie so behandelt wurden.« »Ja, Sir, ich beschwere mich auch nicht darüber. Ich sage nur, dass die Indianer nicht grausamer mit mir umgegangen sind als meine eigenen Landsleute.« Offizier Myers murmelte etwas Unverständliches und verharrte anschließend mehrere Sekunden in düsterem Schweigen. Schließlich sagte er, »Lassen Sie sie hier!« Irritiert schaute Ned ihn an. »Wen meinen Sie, Sir? Ihre Stute? Lassen Sie sie hier im Stall. Ich werde anordnen, dass man sich um sie kümmert.« »Ich soll sie hier lassen, damit Sie ein Armeepferd aus ihr machen? Das werde ich nicht zulassen, Sir.« »Sie soll kein Armeepferd werden.« Die Stimme des Offiziers klang ungeduldig. »Sie soll sich hier erholen. Ich werde darauf achten, dass sie ausreichend bewegt, aber nicht überfordert wird. Und wenn ich im nächsten Frühjahr zurückfahre, wird sie in der Eisenbahn mit zurück in den Osten reisen. Die Bahn soll ja auch für den Viehtransport zur Verfügung stehen. Ich schicke Ihnen ein Telegramm, wenn es soweit ist, damit Sie sie in Empfang nehmen können.« »Das wollen Sie tun, Sir?« »Ich lasse Ihnen selbstverständlich Geld hier für Ihr Futter und die Transportkosten. Es wird bestimmt...« »Lassen Sie das mal meine Sorge sein«, unterbrach ihn der Offizier. »Behalten Sie Ihren Treckführerlohn. Sehen Sie es als eine Art Schmerzensgeld an. Wegen damals.« Ned glaubte nicht richtig gehört zu haben. »Das ist wirklich großzügig von Ihnen, Sir, Vielen Dank. Bedanken Sie sich bei der Krankenschwester, knurrte der Oberst. Bei welcher Krankenschwester? Fragte Ned, er begriff gerade überhaupt nichts. Die sie verarztet hat, nachdem Captain Grant meinen Befehl ausgeführt hatte, war so ein schmales, zierliches Ding, noch ziemlich jung, glich eher einer Porzellanpuppe als einer Lazarettschwester. Aber Mumm hatte sie, das muss man ihr lassen. Als er Nates immer noch irritierten Gesichtsausdruck sah, fuhr der Oberst fort. Sie erinnern sich wohl nicht mehr an sie, hatten vermutlich gerade genug mit sich selber zu tun. Aber wie dem auch sei, da Sie einverstanden sind, werde ich diese Pferdedame hier behalten und sie Ihnen hoffentlich nächstes Jahr wiederbringen. Lassen Sie mir eine Adresse zukommen, unter der ich Sie erreichen kann. Er klopfte Ginger zum Abschied den Hals und verließ den Stall, ohne Ned auch nur anzusehen. »Nochmal vielen Dank, Sir«, rief Ned ihm halblaut nach. Als er sich Ginger wieder zuwandte, murmelte er, »Hast du gehört, Mädchen? Das hier ist kein Abschied für immer. Der Oberst wird dafür sorgen, dass es dir gut geht. Deshalb solltest du auch kooperieren, verstanden?« Er strich ihre Mähne mit einer Hand glatt und fuhr fort. »Das bedeutet im Klartext keine Allüren beim Auskratzen der Hufe und kein heimliches Brot oder Apfelstücke aus der Tasche stibitzen. Hast du gehört, Ginger?« Als er wenige Minuten später den Stall verließ, konnte er immer noch nicht glauben, was dort gerade vor sich gegangen war. »Das hast du so geführt, Herr, nicht wahr? Ich danke dir so sehr, dass ich Ginger behalten darf. Sie ist zwar nur ein Pferd, aber du weißt, was sie mir bedeutet. Ich danke dir, dass du so fürsorglich bist. Aber wie sollte das auch anders sein, wo du doch auch die Zahl der Sterne kennst und gleichzeitig die zerbrochenen Herzen heilst?« Davy kam angelaufen mit Pep im Schlepptau. Ned erzählte ihm von dem Angebot des Offiziers. »Das ist aber nett von ihm«, meinte Davy. »Sie sind bestimmt mächtig froh, dass sie Ginger später wiederbekommen, oder?« »Das kannst du laut sagen«, erwiderte Ned und zerzauste mit einer Hand Davys dichten Blondschopf. »Aber weißt du, worüber ich mich noch mehr freue?« Der Junge schüttelte den Kopf. »Darüber, dass ich nicht alleine nach Minnesota reisen muss, da es da einen Jungen und seinen kleinen Hund gibt, die mit mir kommen. Darüber bin ich erst recht froh.«
Der Gedanke zum Mitnehmen.
Vieles wendet sich zum Guten und viele Gebete wurden erhört. Gottes Wege zum Ziel verstehen wir oft nicht. Da kommt es auf unseren Glauben an. Auch Zweifel zu haben ist okay, solange wir an Gott festhalten. Davys Chance, bei Mr. Nate eine neue Familie zu finden, ist ein Wunder Gottes. Wenn wir bedenken, durch welche Umstände und Umwege Davy überhaupt in den Dreck gekommen ist. Seine Geschichte ist traurig, was so ein kleiner Junge schon in seinen jungen Jahren alles durchgestanden hat. Und nun konnte er in Gemeinschaft vieler Familien im Dreck viel Liebe erfahren und Familie erleben. Welch ein Geschenk! Auch Luke scheint verändert. Endlich begriff er, wohin er seinen inneren Schmerz bringen konnte. Zu Jesus. Und so konnte auch Luke einen Neuanfang wagen und mit Gottes Hilfe seinen Schmerz verarbeiten. Du und ich sind aufgefordert, die Menschen um uns herum wahrzunehmen, damit auch wir Gottes Werkzeuge sein können. Vielleicht begegnet uns ein Luke, ein Davy, eine Casey oder sogar ein Mensch mit bösen Absichten. Bist du bereit, Gott an solchen Menschen zu dienen, zu helfen, zuzuhören, für sie zu beten? Ich wünsche uns offene Augen, damit wir unsere Aufgaben erkennen. Gott hilft gern. Auf Wiederhören.
Verpasse nicht die weitere Folge am kommenden Mittwoch um 19 Uhr auf Radio Zeppe 30.